Meine verehrten Zuhörer, liebe Schwestern, liebe Brüder, zwei kurze Vorbemerkungen. Nach einer größeren Operation haben die Ärzte mir dringend geraten, nie mehr im Stehen zu predigen oder Vorträge zu halten. Und wenn ich auf so einfache Art einer weiteren Operation entgehen kann, dann habe ich den Mut, sie um Verständnis und Nachsicht zu bitten, wenn ich also hier sitzen spreche. Und dann, Herr Pfarrer Schäffbuch hat mich eingeladen, heute Abend hier die Bibelstunde zu übernehmen. Ich habe diese Einladung sehr gerne angenommen, weil die Begegnungen mit Ihnen hier in der Hofacker Kirche für mich in lebendiger und guter Erinnerung sind. Es waren immer sehr, sehr schöne Begegnungen und darum bin ich gerne hergekommen. In unserer Zeit wird ja sehr oft davon gesprochen, dass die Kirche ihre Strukturen ändern muss. Heute reden ja eigentlich überall und alle von Strukturänderungen und Wandlungen. Und ich habe mich gefragt, gibt es Dinge in der Bibel, wo wir nun sagen können, an denen sollte man nicht rütteln? Da sind, wenn es um die Gemeinde Jesu geht, keine Strukturänderungen nötig. Was ist da, was bleibt? Und ich bin da auf einige Worte gestoßen und möchte Sie nun herzlich einladen, dass wir miteinander ein kurzes Bibelstudium absolvieren. Wer seine Bibel da hat, den bitte ich doch mit aufzuschlagen. Und wir werden die erste Fotokopie, die habe ich nur auf der Maschine, meiner Schreibmaschine gemacht. Die nächsten werden nachher klarer. Aber wir wollen drei Bibelstellen miteinander lesen. Und zwar die als erstes aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Ich lese uns die Verse 9 bis 11 und den Vers 16. Der Apostel Paulus schreibt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich habe als ein weiser Baumeister nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut, denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, das ist Jesus Christus. Und nun Kapitel 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und als zweites Epheserbrief, Kapitel 2, und ich lese die Verse 19 bis 22. Epheser 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ein Bau, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus der Schlussstein ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet ihr auch miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und eine dritte Bibelstelle aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Lasst euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus aufbauen und zur heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott gefallen durch Jesus Christus. Wenn Sie diese drei Bibelstellen miteinander vergleichen, dann sehen Sie, dass in allen drei apostolischen Worten die gleichen Stichworte auftauchen. 1. Korinther 3, es wird von Gottes Bau gesprochen und dem Tempel Gottes. Es wird Epheser 2 gesagt, ihr seid ein heiliger Bau, die Wohnung Gottes. Und schließlich spricht der Apostel Petrus davon, dass die Glaubenden als lebendige Steine zum geistlichen Haus zusammengefügt werden. Die Apostel hatten also im Blick auf die Gemeinde immer das Bild vor Augen des Hauses Gottes, des Tempels. Aber wenn sie vom Tempel sprachen, dann hatten sie nicht die heidnischen Tempel der Antike im römischen Reich vor Augen. Sie dachten auch nicht an den Tempel Herodes des Großen, sondern ihr Leitbild war der salomonische Tempel, von dem im Alten Testament ja viel berichtet wird. So wie nach dem Willen Gottes Salomo den Tempel Gottes in Jerusalem errichtete, so wird ihnen dieser Tempel zum Vorbild und Hinweis auf die Gemeinde des Jesus Christus. Es lohnt sich einmal, das alles nachzulesen im Alten Testament. Ich möchte Ihnen das Herz warm machen dafür, dass Sie da mal so ein bisschen nachbohren oder wie Schatzgräber graben. Von diesem Tempel, das ist also eine bildliche Rekonstruktion des salomonischen Tempels, von diesem Tempel haben wir 5 Daten aus der Baugeschichte. Und diese 5 Daten können Wegweiser für den Bau der Gemeinde Jesu sein. Und jetzt geht es also nochmal um 5 Bibelstellen. Wir wollen uns die ansehen. 5 dieser Tatsachen oder ich sage Daten aus der Baugeschichte uns merken. Und ich habe diese Bibelverse jeweils auch zu einer Liedzeile aus unserem Gesangbuch, also aus dem kirchlichen Gesangbuch, in Verbindung gebracht. Sehen wir uns das erste an. Wir schlagen auf, ich hoffe, Sie finden es schnell, wer seine Bibel hat, 1. Chronik, Kapitel 28. 1. Chronik, Kapitel 28. Und ich lese daraus die Verse 11 bis 12 und den Vers 19. Noch einmal, 1. Chronik 28, Vers 11 und 12 und 19. David gab seinem Sohn Salomo einen Entwurf für die Vorhalle des Tempels und für seinen Bau, seine Gemächer und Obergemächer und inneren Kammern und für den Raum des Gnadenthrones, dazu Entwürfe für alles, was ihm durch den Geist in den Sinn gekommen war. Für die Vorhöfe am Hause des Herrn und alle Gemächer ringsum, bestimmt für die Schätze im Hause Gottes und für die Schätze der geheiligten Gaben und für die Ordnungen der Priester und Leviten. Und Vers 19, da sagt David zu seinem Sohn Salomo, das alles steht in einer Schrift, gegeben von der Hand des Herrn, der mich unterwies über alle Werke des Entwurfs. Das alles steht in einer Schrift, gegeben von der Hand des Herrn. Das heißt doch mit anderen Worten, das Gebäude, was wir eben skizzenhaft gesehen haben, ist nicht menschlichen Gedanken, nicht menschlicher Fantasie, nicht menschlicher Vernunft entsprungen, sondern gebaut nach einem Plan Gottes. Wenn Sie im Alten Testament nachlesen, sogar im Neuen Testament wird darauf Bezug genommen, dann ist ja der Vorläufer des Tempels das Zelt der Offenbarung Gottes, die sogenannte Stiftshütte. Und von der Stiftshütte wird dem Mose gesagt, sieh zu, dass du alles genau machst nach dem Urbild oder dem Vorbild, das dir auf dem Berge der Gottesoffenbarung gezeigt worden ist. Mose hat nicht nur die 10 Gebote bekommen und die weiteren Gesetze, sondern auch, er hat dieses Urbild gewissermaßen, den Bauplan Gottes für die Stiftshütte gesehen. Und der David empfängt, es heißt im Buch der Könige durch den Propheten Nathan, eine Schrift von der Hand des Herrn. Das heißt, Gottes Plan ist es, was zu diesem salomonischen Tempel führt. Im Alten Testament hat Gott den Bauplan entworfen und er hat sogar die richtigen Bauleute dafür erwählt. Und im Neuen Testament der Plan für die Gemeinde Jesu kommt aus dem Herzen Gottes. Dass wir hier zusammen sind, dass wir als Glaubende zur Gemeinde Jesu gehören, das ist nicht eine menschliche Erfindung, das ist nicht der Entschluss irgendeines religiösen Vereines, sondern das ist etwas, was aus dem Herzen Gottes kommt. Paulus schreibt Epheser 1, Vers 4, wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Mit anderen Worten, Gott hat seine Gemeinde längst im Blick gehabt, bevor Jesus Christus in diese Welt kam und bevor wir existierten. In der Bibel gibt uns Gott seinen vollständigen Bauplan. Wenn wir im Alten Testament nachgucken, dann sehen wir, mit welcher Sorgfalt und mit welcher Liebe alle Details des Tempels hergestellt wurden, bis alles fertig war. In allen Einzelheiten wurde das gesagt. Und das müssen wir nun sehen. Das heißt, es ist ein Entwurf oder ein Bauwerk nach dem Plan Gottes. David hat diesen Plan seinem Sohn Salomo gegeben. Ein Plan von Gott, nicht von Menschen. Ein vollständiger Plan, es war alles geordnet, bis ins Detail und verbindlich für alle Bauarbeiter. Die Leute konnten nicht sagen, naja, also das steht zwar da in der Bauskizze, aber wir machen es doch ein bisschen anders, wir wissen es vielleicht besser. Und so haben wir auch den Bauplan für die Kirche Jesu Christi, für die Gemeinde Jesu, die Gemeinde der Glaubenden, und zwar ist das die Heilige Schrift. Auch die Schriften der Apostel, genauso wie die Schriften des Alten Testamentes, sind ja nicht menschlicher Fantasie oder nur gutem Willen entsprungen, sondern die Apostel haben unter der Anleitung des Heiligen Geistes gestanden. Die Sendschreiben zum Beispiel aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, sind direktes Diktat des erhöhten Herrn Jesus Christus an seinen Jünger Johannes. Nicht von Menschen, sondern von Gott her. Und im Blick auf das Alte Testament haben die Apostel gesagt, wir haben dieses feste Wort und das haben Menschen niedergeschrieben, die vom Heiligen Geist getrieben wurden. Petrus sagt, der Geist Christi war schon in den Propheten des Alten Testamentes. Es ist nicht zufällig, dass Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und den Propheten. Hier ist die verbindliche Richtschnur. Da haben wir etwas, das ändert sich nicht. Und darum hängen wir ja im Grunde als Glaubende auch so an der Bibel. Hier haben wir den Plan, den geistlichen Bauplan für die Gemeinde Jesu, für das Volk Gottes des neuen Bundes. Und dieser Plan ist für uns verbindlich, aber so wie Bauleute natürlich den Plan des Architekten sehr genau studieren müssen, wenn sie es richtig machen wollen, so ist das auch wichtig, dass wir intensiv die Bibel studieren. Eine Gemeinde, für die die Bibel nicht mehr Gottes Wort ist, gibt sich selber auf. Nach Gottes Plan. Das ist das Erste, was uns über diesen Tempel gesagt wird, nicht nach menschlichen Meinungen und Vorstellungen. Es gibt ein Lied, das vor 140 Jahren entstanden ist in Wuppertal durch einen sehr frommen Mann, Karl Brockhaus. Und da heißt es, vor aller Zeit sind wir erwählt nach Gottes Wohlgefallen. Und Sie kennen die Liedstrophe von Paul Gerhardt, ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Gott hat längst seinen Plan fertig. Und so, wie er ihn für das Ganze seiner Gemeinde hat, so hat er ihn ja auch für das Leben des einzelnen Glaubenden. Der Plan ist fertig, es kommt nur darauf an, dass wir ihn entdecken, dass wir darauf eingehen und es so machen, wie Gott es haben will. Das erste Datum dieser Baugeschichte: der Tempel wird gebaut nach Gottes Plan, nicht nach unseren Plänen. Das Zweite, er wird erbaut an der Stätte des Opfers. Im zweiten Buch der Chronik, wer also aufgeschlagen hat, braucht nur ein paar Seiten weiterzuschlagen, Kapitel 3, Vers 1, da heißt es, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berge Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stätte, die David auf der Tenne Ornans des Jebusiters zubereitet hatte. In Jerusalem auf dem Berg Moria. Und nun bin ich ziemlich sicher, dass bei Ihnen allen so ein gewisses Licht aufleuchtet, das Aha-Erlebnis. Moria ist uns ja schon längst bekannt aus dem ersten Buch der Bibel. Kapitel 22, Vers 2, die Geschichte von Isaaks Opferung. Wo Gott dem Abraham sagt, mach dich auf und geh hin in das Land Moria und da will ich dir den Berg zeigen. Das heißt, der Tempel wird über dem Felsen Moria an der Stätte gebaut, wo schon einmal ein Vater bereit war, seinen geliebten Sohn zu opfern. Und dann heißt es hier in unserem Vers, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Und diese Geschichte finden wir zweimal in der Bibel berichtet, im zweiten Buch Samuel 24 und 1. Chronik 21. Worum ging's? Gott hatte verboten, das Volk zu zählen, aber David hat es dann doch gemacht. Und weil er, der ja eigentlich an Gottes Stadt, Gottes Volk regieren sollte, gegen Gottes ausdrücklichen Willen gehandelt hatte, darum kam ein Gericht über Israel. Und der Prophet Nathan kam zu ihm und sagte, du kannst dir auswählen, wie soll die Strafe sein? Und er sagte, ich will nicht in Menschenhände fallen, lass mich in Gottes Hand fallen. Aber ich will, dass das Gericht über Israel aufgehoben wird, dass nicht noch mehr Menschen sterben. Es kam eine große Seuche und die Menschen starben scharenweise. Und er sah dann den Engel Gottes mit dem gezückten Schwert stehen über der Tenne Ornans des Jebusiters. Und da ging David hin und sagte, hier will ich jetzt ein Opfer bringen. Und der Jebusiter, der Ornan, der sagte, komm, kriegst alles von mir, nur damit das Gericht bald aufgehoben wird. Schenk dir alles. Und er sagte, nein, das will ich nicht. Und da hat er den wichtigen Satz gesagt, ich will dem Herrn kein Opfer bringen, das mich nichts kostet. Opfer für den Herrn kosten uns was. Aber es ist die Stätte des Opfers. Der Berg Moria. Über der Opferstätte wird der Tempel erbaut. Und wir kennen den, der dieses Opfer dann letztlich gebracht hat. Den Vater, der bereit war, seinen einzigen geliebten Sohn für uns ans Kreuz gehen zu lassen. Gott, der Vater, der seinen Sohn hingab. Und der neutestamentliche Tempel wird erbaut auf dem Grund des Opfers Jesu Christi. Das ist ja das, was in aller Welt gilt, aber auch für jeden von uns. Wir wären ja nicht hier. Es gäbe ja keine christliche Kirche. Es gäbe keine lebendigen Gemeinden, wenn nicht Jesus Christus für uns stellvertretend gestorben wäre. Der Tempel wird erbaut auf der Stätte des Opfers. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Und darin ist dann natürlich ganz klar abzulesen. Von Gott her ist das entschieden, wer zu seiner Gemeinde gehört, wer eingefügt wird in diesen Tempel aus lebendigen Steinen. Alle die, die das, was Jesus Christus für jeden getan hat, dass er nämlich stellvertretend zur Vergebung unserer Sünden starb, wer das persönlich annimmt und sagt, Herr, ich danke dir dafür, dass du auch für mich gestorben bist. Der Tempel wird gebaut nach Gottes Plan an der Stätte des Opfers. Und nun kommt ein ganz wichtiger Vers. In 1. Könige Kapitel 6, also Sie müssen etwas weiter nach vorne in die Bibel gehen, und 1. Könige 6, Vers 7, da steht es, und als das Haus gebaut wurde, gemeint ist der Tempel, das Haus Gottes, waren die Steine bereits ganz zugerichtet, so dass man weder Hammer noch Beil noch irgendein eisernes Werkzeug beim Bauen hörte. Das ist einmalig in der Geschichte, in der Baugeschichte. Da wird ein großer Bau errichtet und es wird in aller Stille gebaut. Da hört man nicht viel Lärm, sondern da wird in aller Stille ein Stein auf den anderen gefügt. Alles passt gut zusammen. Der neutestamentliche Tempel aus lebendigen Steinen wird auch in aller Stille gebaut. Wenn ein Mensch die Erlösung durch Jesus Christus für sich annimmt, die Bibel nennt das Bekehrung und Wiedergeburt. Das vollzieht sich in aller Stille, unsichtbar in einem Menschenherzen. Natürlich, sagt Paulus, wir sollen dann auch mit dem Munde bekennen. Das gehört auch dazu. Aber das Allerwichtigste, dass Jesus Christus sich durch seinen Heiligen Geist mit mir verbindet, das geschieht in aller Stille. Vielleicht in einem Gespräch unter vier Augen, dass man hingeht zu einem Christen, zu dem man Vertrauen hat, dass man hingeht zu seinem Pfarrer und sagt, ich möchte auch diese Gewissheit des Glaubens, dieses Heil erfahren. Das ist nichts, das steht nicht morgen in der Zeitung. Das muss nicht ausposaunt werden. Die Gemeinde Jesu wird in aller Stille gebaut. Das Reich Gottes wird nicht mit einer Vielzahl lärmender Aktivitäten errichtet. Da geht es nicht um viel Betriebsamkeit. Es heißt im Alten Testament einmal, ich will die stolzen Prahler von dir tun. Manchmal gibt es das auch im christlichen Raum. Das, was Jesus von den Leuten gesagt hat, wo er sagt, wenn du Almosen gibst, sollst du es nicht von dir ausposaunen lassen. Es geht nicht darum, dass man große Reklame macht. Das Allerwichtigste im Reiche Gottes geschieht in aller Stille und wissen Sie wie? Dadurch, dass einer mit dem anderen über den Glauben an Jesus Christus spricht. Die besten Missionare, das wird auch sicher unser Bruder aus Paraguay verstehen, sind nicht die vollberuflichen Missionare oder die Evangelisten, sondern Christen, die zu ihren Nachbarn gehen und zu ihren Freunden und die durch ihr Wesen und ihr Wort einladen zu Jesus Christus. Und das geschieht in aller Stille. So baut Gott seine Gemeinde. Es muss nicht das Augenfällige, das Große sein. In der Bibel habe ich den Vers gefunden, was hoch ist unter den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Unser Herr Jesus. Das steht Lukas 16, Vers 15. Und so ist das, wie das Albert Knapp gesungen hat. Heiland, deine größten Dinge beginnst du stille und geringe. Der Tempel wird gebaut nach Gottes Plan, auf dem Grund des Opfers und in aller Stille. Und nun lesen wir aus demselben Kapitel 1. Könige 6, das nächste, Vers 37 und 38. Hören Sie gut zu, im vierten Jahr, im Monat Sif, wurde der Grund gelegt zum Hause des Herrn. Und im 11. Jahr, im Monat Bul, das ist der 8. Monat, wurde das Haus vollendet, wie es sein sollte. Im 4. Jahr begonnen, im 11. Jahr vollendet. Jetzt können Sie selber ausrechnen, das ist aber der Schlusssatz. So, dass sie 7 Jahre daran bauten. Viele Zahlen im Alten und Neuen Testament haben nicht nur reale Bedeutung. Hier ging es ja wirklich um 7 Jahre. 7 Jahre hat man am Salomonischen Tempel gebaut. Sondern sie sind zugleich prophetisch zeichenhaft. Sie sind symbolisch zu deuten. Ich will Sie jetzt nicht schulmeisterlich abfragen. Also schulmeisterlich im negativen Sinn. Gibt ja auch gute Schulmeister. Unbestritten. Aber ob ich einer wäre, weiß ich nicht. Nur, Sie erinnern sich die Zahl 7 am Anfang der Bibel. 7 Schöpfungstage. Wer das Alte Testament kennt, spielt heute wieder oder ist heute wieder in Israel von großer Bedeutung. Die Einteilung der israelitischen Geschichte in Abschnitte von 7 Jahren. Das 7. Jahr, das Sabbatjahr. Und 7 mal 7 Jahre. Das 49. Jahr, das Halljahr. Sie können in Israel vom Staat keinen Quadratmeter Grundstück erwerben. Auch Juden nicht, sondern man kriegt es in Erbpacht, 49 Jahre. Die Zahl 7. Und die Einteilung des Stammbaumes Jesu in Geschlechterreihen von je 7. In Matthäus 1 können Sie das finden. Und Dann etwas, das wissen Sie alle, nur eine kurze Erinnerung, die sieben Sendschreiben. Sieben Gemeinden, die für das Ganze der Gemeinde Jesu stehen. Sieben ist die Zahl der göttlichen Vollendung und Vollkommenheit. Es geht um einen von Gott festgesetzten, begrenzten Zeitablauf, in dem er seinen Plan durchführt. Am Tempel wurde lange Zeit gebaut. Und es hat manche Bauleute sicher gegeben, die sind darüber gestorben. Aber eines Tages legten die Bauleute ihr Arbeitsgerät aus der Hand. Der Tempel war fertig. Und so sammelt Gott seine Gemeinde. Er tut das jetzt schon seit fast 2000 Jahren, aber er tut das nicht für unbegrenzte Zeit. Im Römerbrief Kapitel 11 steht, die volle Zahl der Heiden soll eingehen. Dann ist der Tempel fertig, der neue Tempel. Oder wie Jesus es gesagt hat, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und darum dürfen wir beten, so wie das schon 1750 Heinrich von Bogatzky in seinem Lied Wach auf, du Geist der ersten Zeugen getan hat. Ach, führe bald aus allen Teilen der Welt die Völker in dein Reich hinein, dass der Tempel fertig wird. Denn, wenn der Tempel fertig wird, kommt das Allerschönste. Das ist nun das Letzte in 2. Chronik 5. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen weiterschlagen. 2. Chronik 5 noch einmal, die letzte Bibelstelle. Und da heißt es, ich lese die Verse 13 und 14. Es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Liebe Freunde, was wäre der Tempel ohne die Gegenwart Gottes? Was wäre die Gemeinde Jesu ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes? Er ist es ja, der Menschenherzen und auch Gemeinden bewegt und erfüllt. Hier kam die Herrlichkeit Gottes sichtbar vor aller Augen. Dass es Gott gab und dass Gott über seinem Volk waltete, das war für die Leute in Israel völlig klar. Aber als der Tempel fertig war, da konnten sie etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen. Da erschien Gott. Und das fiel zusammen. Sie stimmten den Lobgesang an. Als der Tempel fertig war, versammelten sie sich alle. Und da standen die Leviten und da standen die Priester mit den Posaunen. Und da waren viele Sänger bestellt. Und sie sangen alle miteinander das Loblied Gottes, als der Tempel fertig war. Und da erschien Gottes Herrlichkeit unter ihnen. Sehen Sie, liebe Freunde, wir gehen einem großen Ziel entgegen, nämlich der Vollendung dieses neuen Tempels, der ja nicht völlig unsichtbar ist. Alle Glaubenden gehören, und das sind ja Menschen, die man sehen kann, mit denen man reden kann, denen man die Hand reichen darf. Wir sind schon lebendige Steine in diesem Tempel, aber dass der ganze Tempel einmal fertig wird, das wird auch kommen. Und dann, so sagt es uns die Bibel, wird Christus wiederkommen. Wenn die Gemeinde vollendet wird, dann wird Jesus Christus in Herrlichkeit inmitten seiner Gemeinde offenbar werden. So hat es der Apostel Paulus Kolosser 3, Vers 2 und 3 gesagt, ihr seid gestorben und eben im Glauben und euer Leben, das neue Leben, ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Im 2. Thessalonicher Brief sagt Paulus, dass Jesus sichtbar in dieser Welt erscheinen wird, inmitten seiner Gemeinde verherrlicht. Dann ist der neue Tempel fertig und Jesus mitten unter den Seinen. Die Adventszeit spricht ja ganz besonders von dem Warten auf die Wiederkunft Jesu. Ich will Ihnen sagen, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie das sein wird, wenn der, den ich jetzt nur aus den Blättern des Neuen Testamentes und durch die Wirkung seines Heiligen Geistes kennenlernen kann, aber der meinen Augen verborgen ist, wenn der einmal sichtbar erscheinen wird. Ich wünschte, es wäre heute einmal, weil dann aller Not dieser Welt endgültig ein Ende gesetzt würde, weil er dann Gottes Herrschaft aufrichtet und zum anderen, weil dann endlich ihm die Ehre gegeben wird, die ihm allein gebührt. Jetzt können die Leute noch so spotten und lachen und Kübel von Schmutz über unseren Herrn ausgießen. Aber dann nicht mehr. Dann wird alles ihm zu Füßen liegen. Christus wird erscheinen, wenn der Tempel fertig ist. Und alle, die die lebendigen Steine sind, sagt Paulus, sind zugleich Mitarbeiter am Bau. Es gibt viele Baugerüste an diesem Tempel. Ich komme ja aus Marburg jetzt und da ist die älteste gotische Hallenkirche im deutschsprachigen Raum, ein wunderbarer Bau, der in nur knapp 50 Jahren errichtet wurde. Eine große Kirche. Und da haben verschiedene Bauhütten dran gearbeitet. Die ersten kamen aus Frankreich, aus Reims und Amiens, dann welche aus Köln und aus Bamberg. Sie hatten alle ihr Baugerüst. Und sie haben Stein auf Stein geschichtet. Und eines Tages war es fertig. Und dann verschwanden die Baugerüste. Und dann stand die Kirche in voller Schönheit da. Und so wird es mit der Gemeinde Jesu auch sein. Nehmen Sie diese fünf Dinge mit, man kann es an einem Finger behalten. Der neue Tempel Gottes wird wie der alte, gebaut nach Gottes Plan, gebaut auf der Stätte des Opfers, gebaut in aller Stille, gebaut in 7 Jahren und also in einer von Gott festgelegten Zeit. Und dann, wenn der Tempel vollendet ist, wird Gott in Herrlichkeit erscheinen. Offenbarung 21, siehe die Stätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein und Gott selber wird bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Freuen Sie sich darauf? Ich tue es. Vielen Dank fürs Zuhören.